ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Sommerfest der Zeppelin-Universität zum Thema Die Bildung der Bildung. Professor Dr. Peer Ederer, das Lernen zu lernen erlernen. Das LLL Light in Europe.
Mein Name ist Peer Ederer, ich bin hier Honorarprofessor und leite ein Forschungsinstitut zu Humankapital, Wachstum und Innovation. Und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, wie lernt man eigentlich das Lernen oder vor allen Dingen als Erwachsener? Also wir kümmern uns nicht so sehr um die Kinder oder selbst was an der Universität passiert, sondern was bringt eigentlich Erwachsene zum Lernen? Um die Antwort vorwegzunehmen, Erwachsene lernen, indem sie sich mit Komplexität auseinandersetzen. Man könnte es auch noch anders sagen, indem man sich Problemen stellt. Wenn sie sich Problemen nicht mehr stellen, hören sie auf zu lernen. Das ist eigentlich schon die Antwort. Jetzt gebe ich Ihnen noch die Herleitung, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben auch, also da gibt es noch sehr viel differenziertere Unterantworten, ja, wie das in der Wissenschaft immer so ist. Aber angefangen haben wir mit dieser Geschichte, nämlich der Frage, warum verdienen die Menschen eigentlich unterschiedlich? Haben Sie sich die Frage schon mal gestellt? Warum verdienen die Leute eigentlich unterschiedliche Gehälter? Ja, warum verdient der eine 2.000, der andere 5.000, der andere 50.000 pro Monat? Warum eigentlich? Also mit den 50.000 haben wir jetzt nicht so sehr uns beschäftigt, aber wenn man das hier sind, durchschnittliche Monatsgehälter in Deutschland nach unterschiedlichen Berufsgruppen. Das ist hier ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Das sind Selbstständige, das sind Akademiker, also Ingenieure, Rechtsanwälte, Mediziner und auch der eine oder andere Wissenschaftler, Techniker, Bürokraftwerke, Dienstleistungsberufe, also Kellner zum Beispiel, ja. Technische Fachkräfte in der Landwirtschaft, Handwerker, Maschinenbediener, Hilfsarbeitskräfte. Jetzt ist das nicht genau sortiert in der Reihenfolge der Gehälter, sondern das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, warum das so sortiert ist. Aber im Grunde genommen festzuhalten ist an dieser Stelle, die Leute verdienen unterschiedlich viel Geld. Ja, das wird Sie jetzt nicht sonderlich wundern. Ja? Also das ist ja, kennen wir irgendwie alle und Leute verdienen. Aber warum? Warum verdient jetzt ein Akademiker mehr als ein Techniker? Es wäre irgendwie die spontane Antwort zu sagen, naja, man verdient unterschiedlich viel Geld, je nach wie schwierig ein Beruf ist. Also umso schwieriger ein Beruf, umso mehr Geld verdient man. Aber wenn Sie noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, würden Sie sagen, nee, kann eigentlich nicht sein. Ja? Also es gibt jede Menge sehr schwierige Berufe, nehmen wir mal an Sportler, Künstler, Professoren, die verdienen alle relativ wenig. Ja? Also wenn man jetzt mal nicht Bayern München Sportler nimmt, so, aber so der durchschnittliche Olympiagoldsieger, ja, verdient sehr wenig, kann in der Regel nicht davon leben, ist ein sehr schwieriger Beruf. Ja? Künstler. Ja, haben Sie mal versucht, in der Berliner Philharmonie Geige zu spielen? Ja, das ist sehr schwierig, verdienen auch sehr wenig. Also an Schwierigkeit kann es eigentlich nicht hängen. Ist auch nicht nur eine Frage von Intellektualität. Uhrenmacher, ja, ich wohne in der Schweiz, also diese Uhrenmacher, die diese kleinen fitzligen Dinger da zusammenschrauben, die dann für 50.000 Euro pro Stück verkauft werden, die eigentlichen Uhrenmacher verdienen relativ wenig. Also an Schwierigkeit alleine kann es eigentlich nicht hängen. Jetzt könnte man noch sagen, okay, vielleicht ist es nicht Schwierigkeit, aber die Menge an Intelligenz, die man braucht, um einen solchen Beruf auszuüben. Ja, also sozusagen Akademiker sind meistens, nicht immer, aber meistens intelligenter als Techniker und die dann wieder intelligenter als Bürokraftwerke und so weiter. Das könnte ja eine weitere Hypothese sein. Ja. Intelligenz ist sozusagen das knappe Gut. Und umso mehr Intelligenz ein Beruf braucht, umso höher muss ich halt dafür bezahlen, dass die Leute bereit sind, diesen Beruf zu machen. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, denn, ja, schauen wir uns mal an, wie jetzt hier diese rote Kurve über das Alter verteilt. Also von 20, 30, 40, 50, 60 Nehmen Sie mal diese rote Kurve, das waren die Akademiker von eben, wie deren Gehaltsverlauf im Verlauf ihres Lebens so ist. Ja? Also wenn die Mitte 20 sind, verdienen sie 2.500 Euro, mit Mitte 30 3.500, mit Mitte 40 geht es auf die 4.000 zu und bei um die 50 ist dann das Maximum erreicht. Wenn wir jetzt sagen würden, dieser Gehaltsverlauf hängt von der Intelligenz ab, ja, dann müsste ja die Intelligenz immer weiter steigen. Ist aber nicht so. Ist ja für die anderen Berufe übrigens auch. Also das waren jetzt, die Grünen sind die Bürokraftwerke, die Blauen sind die Maschinenbediener. Also auch dort verdient man mehr mit mehr Alter. Ja? So, jetzt zeige ich Ihnen die Intelligenzkurve dagegen. 30, 40, 50, 60. Ja? Maximum bei 20. Das ist jetzt nicht auf 100 normiert, aber so kennen Sie ja Intelligenzwerte, aber das sind echte Werte. Ja? Also es ist jetzt nicht so einfach. De facto ist man als 60-Jähriger nur noch halb so intelligent wie als 20-Jähriger. Das wissen die meisten nicht, ja? Weil die Intelligenzquotienten, die immer so ausgegeben werden, die werden höflicherweise immer altersnormiert. Also wenn Sie zu Ihrem befreundeten Psychologen um die Ecke gehen und sagen, ich möchte mal einen IQ-Test machen, ja, dann macht er mit Ihnen einen IQ-Test. Dann kommt dann irgend so ein Rohwert bei heraus und dann wird dieser Rohwert um Ihre Altersquotient multipliziert und damit wird gesagt, im Vergleich zu Ihrem Altersdurchschnitt haben Sie so und so hohen Intelligenzwert. Was die wenigsten wissen ist, wie stark die Intelligenz mit dem Alter abnimmt. Ja. Also, da könnte man einen eigenen Vortrag zu halten, aber es ist jedenfalls ganz offensichtlich, dass Intelligenz kann nicht hinter der Tatsache stecken, dass man mit zunehmendem Alter immer mehr verdient. Ja, weil wir werden definitiv blöder mit der Zeit. Also, daran kann es auch nicht hängen. Die Frage ist also, woran könnte es hängen? Es könnte hängen an, Sie haben es schon erraten, Komplexität. Hier haben wir unterschiedliche Berufsgruppen. Ich habe die jetzt nicht mehr bezeichnet. Also hinter jeder dieser Zahl besteht eine Berufsgruppe. Und grob kann man sagen, umso kleiner diese Zahl, also 11, ist sozusagen ein hochwertigerer Beruf, der mit mehr Geld vergütet wird. Und 96 ein weniger wertvoller Beruf im Sinne von Geld. Ja? Und hier unten ist aufgetragen eine Messzahl zur Komplexität, die in diesem Beruf bewältigt werden muss. Also nicht Schwierigkeit, Schwierigkeit in dem Sinne gemessen von, wie lange muss ich lernen und wie fitzlig ist das und wie lange muss ich trainieren und so weiter, sondern Komplexität. Komplexität ist hier definiert als, ich bin mit Problemen konfrontiert, Personen kommen mit, also Situationen kommen mit Problemen auf mich zu, sie sind komplex, aber indem ich sie bearbeite, indem ich mit ihnen beschäftige, indem ich sie anfange zu lösen, kann ich die Komplexität herausnehmen, ich kann sie auflösen, dann sind sie wieder simpel. Ja? Ich will jetzt nicht in die Details eingehen, was sich hinter dieser Messzahl verbirgt, aber was Sie an diesem Ding feststellen können ist, umso höher die Komplexität, umso niedriger diese Messzahl und diese Messzahl, wie gesagt, steht ungefähr für, umso kleiner die Zahl, umso mehr können Sie damit verdienen. Jetzt ist Komplexität ja eine Anforderung des Berufes. Wenn wir jetzt dagegen stellen, wie gehen denn die Menschen damit um? Also was sind ihre Kompetenzen? Nicht Intelligenz, sondern Kompetenz. Nämlich die Fähigkeit, mit den Berufsanforderungen umzugehen, die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Auf Englisch sagt man Skill und diese Kompetenz, die kann man auch messen. Hier haben wir wieder dieselben Berufe in derselben Reihenfolge und hier sehen Sie, umso mehr Kompetenz die Personen haben, umso höher das Gehalt. Ja? Also relativ gerade Linie hier runter, umso mehr Kompetenz auf dieser Seite, umso niedriger ist diese Messzahl hier. Das heißt, es ist nicht Intelligenz, sondern Kompetenz. Und es ist nicht Schwierigkeit. Es Jetzt können Sie sagen, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen alles Haarspalterei, ja, mag sein. Aber für uns Wissenschaftler ist das natürlich schon ein großer Unterschied. Denn Intelligenz ist angeboren. Oder wenn nicht angeboren, dann wird sie zumindest in einem frühkindlichen Alter irgendwie festgelegt. Das wissen wir sonst schon seit 100 Jahren. Intelligenz ist nicht formierbar. Ja, Intelligenz ist einfach irgendwie da. Sie ist im frühkindlichen oder spätkindlichen Alter einigermaßen erfassbar und verändert sich seitdem relativ zum Altersdurchschnitt. Relativ zum Altersdurchschnitt. Nicht mehr. Also, wenn Sie als 10-Jähriger ein IQ von 120 hatten, dann haben Sie diesen IQ von 120 als 50-Jähriger nach wie vor. Sie sind zwar absolut nur noch halb so schlau, aber relativ zu den anderen 50-Jährigen haben Sie immer noch dasselbe. Ja? Also diese IQ-Geschichte, die verändert sich einfach nicht. Und deswegen ist die aus der Perspektive eines Strategen in einem Unternehmen oder auch in einem Ministerium, der jetzt irgendwie versucht, eine Wachstumsstrategie für sein Land zu erzeugen, oder ein Unternehmen, das sagt, welche Leute soll ich eigentlich einstellen. Wenn ich Intelligenz nicht beeinflussen kann, ja, dann ist das auch keine Stellgröße für mich. Ja. Dann kann ich das jetzt sozusagen nur im Recruitment-Prozess beeinflussen, danach nicht mehr beeinflussen. Wir wissen aber auch, dass Recruitment nach IQ eine Katastrophe ist. Ja. Also IQ funktioniert nicht. IQ ist ein ganz schlechter Prädiktor für Performance am Arbeitsplatz. Warum? Aus den Gründen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Es kommt eben nicht auf Intelligenz an, sondern auf Kompetenz. Und das Gute an Kompetenz ist, die ist veränderbar. Und zwar wie? Indem ich nämlich, wenn ich jetzt Komplexität gegen Kompetenz stelle, hier haben wir jetzt die alte Messzahl von Komplexität, die wir eben hatten, hier hatten wir Kompetenz. Das heißt, die Menge an Komplexität, mit der sich jemand auseinandersetzt oder auseinandersetzen kann, ist relativ stark eigentlich 1:1 korreliert zu der Menge an Kompetenz, die eine Person hat, um diese Komplexität tatsächlich zu bewältigen. Vermutlich ist Kompetenz, also diese Fertigkeit, diese Möglichkeit, auch bis zu einem gewissen Grad angeboren oder irgendwo mal im Kindheitsalter angelegt worden. Was wir aber wissen, wenn wir jetzt wieder zu diesen Gehaltskurven hier zurückkehren, da diese Kompetenz ja offensichtlich bei den 20-Jährigen noch nicht so ausreichend da ist, ja, weil da wird sie ja am Arbeitsmarkt noch nicht gewertschätzt. Also ich bezahle ja für Kompetenz ganz offensichtlich, die sich im Verlauf der Zeit steigert. Also wir wissen aus den Berufsgruppen, dass Berufsgruppen nach Komplexität bezahlt werden und offensichtlich eben auch über die Zeit. Ja, das heißt, hier jetzt sozusagen ist eine sehr verkürzte Darstellung, sozusagen die Argumentation sehr verkürzt dargestellt, da sich Kompetenz mit dem Alter steigern lässt, kann ich die eben auch im Verlauf meines Erwerbslebens steigern, kann ich dafür auch im Verlauf meines Erwerbslebens höhere Gehälter verlangen. Wieder zum Anfang meines Vortrages, das Lernen zu lernen, erlernen. Als Erwachsener lerne ich Kompetenzen, indem ich mich mit Komplexität auseinandersetze. Wenn ich Komplexität nicht aus dem Weg gehe, nämlich Probleme annehme und versuche, sie zu lösen. Das ist tatsächlich eine kognitive Fähigkeit, die, wenn ich sie nicht trainiere, verliere oder sie zu in mir langsamer wird. Für mich als Erwachsener gilt also, Komplexität annehmen, zu lösen, Problemen zu experimentieren, zu versuchen, zu einer Lösung zu geraten. Das heißt, wenn ich anspruchsvolle Arbeitsplätze habe, die mir Komplexität aufbürden, die mir Probleme geben, dann bleibe ich auch länger kognitiv fit, kann ich also diese Kompetenz länger steigern, kann ich auch meinen Wert am Arbeitsmarkt steigern. Genau das messen wir in diesem Projekt Light in Europe. Light steht für lebenslanges Lernen oder Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks. Da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele daraus nennen. So testen wir das. Wir Es gibt also einen Test, mit dem wir in Unternehmen hineingehen und Mitarbeiter ungefähr 1,5 Stunden lang testen auf ihre komplexe Problemlösungskompetenz. Complex Problem Solving, CPS. Wir machen das wir nennen das Mikrowelten. Da wird den Personen ein Problem genannt, zum Beispiel, wie viel Carenol, Norisal und Faronin brauche ich eigentlich, um meinen Motorroller sozusagen optimal einzustellen. Ist natürlich ein fiktives Beispiel, aber es testet genau dieses Thema. Ich habe ein Problem, von dem ich nicht weiß, was seine Komponenten sind. Ja, ich habe das noch nicht geübt. Und jetzt muss ich durch Experimentieren, indem ich an diesen Reglern hier herumspiele, muss ich herausfinden, wie diese Zusammenhänge sind. Und wenn ich die Zusammenhänge verstanden habe, dann kann ich sie auch anwenden. Das ist das Prinzip der komplexen Problemlösung. Gibt es natürlich im Arbeitsalltag, aber auch im privaten Alltag, sozusagen in vielen unterschiedlichen Spielformen. Aber das ist das, was Universität Heidelberg, jetzt Universität Luxemburg, herausgefunden hat, wie man diese Fähigkeit in einem Test abfragen kann, repräsentativ abfragen kann. Also, wir gehen mit diesen Tests in Unternehmen hinein, testen ihre Mitarbeiter und dann kommt zum Beispiel das hier wieder auch heraus. Das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, waren sozusagen Makroaufnahmen aus der ganzen sehr großen Erhebungen, die relativ grob waren. Das sind jetzt Erhebungen aus Unternehmen, in denen wir drin waren. Wir haben die Leute gefragt, wie komplex ist ihr Job? Ja, also mit ein paar Unterfragen haben wir das erfasst. Wie viele Probleme haben sie? Haben sie kleine, große, mittlere und so weiter Probleme? Und die Personen, die gesagt haben, ich habe weniger komplexe Aufgaben oder weniger Probleme in meinem Job zu lösen, die haben auch einen entsprechend geringeren CPS, also komplexe Problemlösungskompetenz und entsprechend mittel und hoch. Das heißt, das, was wir in einer großen Makrowelt sehen, nach Berufsgruppen geordnet, mit Zehntausenden oder teilweise Hunderttausenden von Personen aus Datenbanken erfasst, konnten wir auch hier wieder im Detail sehen, wie sich das im Unternehmen widerspiegelt. Das Gute an diesen Erhebungen ist, hier kennen wir die Kausalität. Weil wir nämlich in die Unternehmen hineingehen können und sagen, okay, wann habt ihr die Leute eingestellt? Wir können die Umfeldvariablen des Unternehmens relativ gut erfassen und können damit auch sehen, dass zum Beispiel vielleicht vor 10 Jahren diese Personen alle mit ähnlichem Bildungsstand und ähnlicher Eingangsvoraussetzungen auf den Job gekommen sind. Aber wenn sie eben mit weniger Problemen konfrontiert worden sind, dann haben sie auch 10 Jahre später einfach eine niedrigere Kompetenz. Also wir können hier die Kausalität besser nachweisen, wenn wir es im Unternehmen untersuchen. Kompetenzen und Alter. Also auch dort nehmen die Kompetenzen ab, aber nicht so drastisch schnell wie der Intelligenzquotient. Das stört uns noch ein bisschen als Wissenschaftler, dass diese Balken nicht sozusagen permanent hochgehen. Wir würden uns lieber sagen, es ging noch stärker hoch. Wir haben da auch eine Theorie dafür, natürlich. Aber es ist schon mal sehr beruhigend zu sehen, dass die Kompetenzen sehr viel langsamer absinken als der IQ. Das heißt, auch hier sozusagen befinden wir uns zumindest mal auf dem richtigen Pfad, genau zu verstehen, was passiert eigentlich am Arbeitsplatz mit kognitiven Fähigkeiten. Kompetenzen und Risiko. Leute, die wenig Toleranz für Risiko haben, können logischerweise auch nicht so hohes Kompetenz haben in Probleme lösen. Weil Probleme lösen bedeutet, ich muss experimentieren, ich muss explorieren, ich muss mal bereit sein, einen Fehler zu machen. Wenn ich nicht bereit bin, Fehler zu machen, dann kann ich diese Kompetenz, Probleme zu lösen, nicht ausbilden. Hier ist ein ganz konkreter Hinweis. Wenn ich als Unternehmen das Interesse habe, dass ich innovative, flexible Mitarbeiter habe, die in der Lage sind, Probleme auch selber zu lösen, dann muss ich diesen Mitarbeitern auch einen Fehlertoleranzrahmen geben. Weil ohne die Möglichkeit, Fehler zu machen, kann ich nicht Probleme lösen. Es geht einfach nicht. Wenn ich also eine entsprechend höhere Risikotoleranz habe, kann ich auch höhere Kompetenzwerte im Unternehmen sehen. Das sind alles jetzt Werte, die wir aus Unternehmen beobachtet haben, die wir schon getestet haben in diesem Projekt. Kompetenzen und Freiheit, genau dasselbe. Ja, ich brauche Freiheitsgrade, um experimentieren und explorieren zu können, um Fehler machen zu dürfen. Wenn mir an meinem Arbeitsplatz sehr hohe Freiheitsgrade eingeräumt werden, dann habe ich entsprechend höhere Kompetenzwerte. Wenn ich wenig oder gar keine Freiheitsgrade habe, habe ich geringere Kompetenzwerte. Also ich persönlich, ja. Hier an einem Beispiel, das ist ein Unternehmen ITK, das wir getestet haben. ITK war von sich der Meinung, ich übrigens auch, dass sie qua ihres Geschäftsmodells sehr hohe Kompetenzwerte haben müssten. Hat sich auch so herausgestellt, unter 7 Firmen, die wir getestet haben, hatten die die höchsten Kompetenzwerte. ITK ist ein Softwareentwickler, die entwickeln Software für Satelliten, Motormanagement, Geschirrspülautomaten, alles Mögliche. Ja. Also alles so Software, die in Maschinen verbaut wird. Die meisten Mitarbeiter haben Doktorgrade und so weiter in diesem Unternehmen. Also wenn die nicht problemlösungskompetent gewesen wären, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Ja. Ist aber sozusagen eine Art und Weise, wie wir den Unternehmen zeigen können, wo steht dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche, im selben Land, derselben Region. Also hier können wir sozusagen Benchmarke zeigen. Wir können auch innerhalb der Unternehmen zeigen, wie unterschiedliche Berufsgruppen sich in ihren Kompetenzen verteilen mit diesem Test. Hier sehen wir das auch innerhalb der Gruppe der Softwareentwickler, die ETK-Softwareentwickler nochmal besser sind als alle anderen Softwareentwickler, die wir sonst in unserem Sample drin hatten. Wie gesagt, wieder sehr zur Freude der Firma ETK. Aber es ist natürlich auch eine spannende Diskussion, die wir hatten, war zum Beispiel mit denen hier. Ja, das waren im Prinzip Raumpfleger in einem Art hotelähnlichen Betrieb. Und da war die Diskussion, ja, die haben sehr geringe komplexe Problemlösungswerte. Und hier war die Diskussion, ja, sollen die überhaupt Probleme lösen? Die sollen schlicht und einfach nur das Bett machen, ja? Und zwar möglichst schnell. Also da gibt es einen Prozess, die sollen diesen Prozess abarbeiten und die sollen nicht jedes Mal darüber nachdenken, den neu zu innovieren, da irgendwas Neues zu erfinden. Sie sollen einfach das Bett machen und die Toilette sauber. Ja? Und dann kam die Diskussion, ja, ja, aber das ist schon richtig, aber hin und wieder mal gibt es ja auch Abweichungen vom Prozess. Ja? Der Kunde will länger schlafen oder der Kunde hat irgendwie ein besonderes Problem und richtet sich als erstes mal an die Raumpflegerin und so weiter und so fort. Kennen Sie alles, wenn Sie mal in Hotels übernachtet haben, wenn dann Punkt um 9:30, weil der Prozess das so vorsieht, ja, dann die Raumpflegerin kommt und sagt, ich möchte aber jetzt das Zimmer machen. Ja. Dann wünscht man sich schon ein bisschen mehr Problemlösungskompetenz, auch bei so niedrig bezahlten Servicekräften. Das sind so Diskussionen, die wir dann mit dem Unternehmen führen. Wie viel Problemlösungskompetenz wollen Sie eigentlich im Unternehmen haben? Wie hoch ist der Innovationsgrad? Wie hoch ist der Flexibilitätsgrad, den Sie von Ihren Arbeitnehmern brauchen? Und umso höher die diesen brauchen, umso mehr muss das Unternehmen dann eben auch Risikotoleranz geben, Freiheitsgrade geben, damit Personen eben lernen können. Oder insbesondere eben dieses Lernen an sich trainieren, also das Lernen zu lernen, erlernen. Ja? Erwachsene. Auch bei dieser ITK, die hatten dann zwei unterschiedliche Berufsbilder. Die einen entwickelten Software und die anderen testeten. Und sie wollten wissen, wer von den beiden höhere Problemlösungswerte hat. Weil sie hatten irgendwie die Vermutung, dass bei den Testern, also den Reviewern, die notwendigen Werte, also die notwendigen Kompetenzen, nicht so hoch sind wie bei den Entwicklern. Stellte sich aber heraus, sind gleich hoch. Ja. Haben wir dann hinterher mit den Testern gesprochen, die haben gesagt, ja, klar, weil wir die immer fertig entwickeln müssen, was die Entwickler nicht gemacht haben. Ja. Also, nicht alle Hypothesen, die die Unternehmen an uns stellen, bewahrheiten sich dann auch als solches. Zum Schluss noch, dass die Ergebnisse, die ich Ihnen hier dargestellt habe, kommt aus einem Forschungsprojekt der Europäischen Union. Das sind die Forschungspartner, mit denen wir das machen. Ist alles sehr interdisziplinär angelegt. Das hier ganz oben bin ich, dann kommt die University of Nottingham. Das sind Soziologen, die betrachten sich das Ganze aus soziologischer Brille. Die Danish School of Education, wie der Name schon sagt, sind Pädagogen. Die gucken das sich aus pädagogischer Sicht an. Das IFO-Institut ist sich geläufig. Wageningen-Universität ist an der Stelle eine Mischung aus Pädagogen und Soziologen. Universität Luxemburg sind die Psychologen. Die haben führen diesen Test durch. University of Economics Bratislava und China Center of Human Capital, das sind Ökonometriker, die das Ganze, die Daten aufbereiten. Ja, das ein Einblick in ein aktuelles Forschungsprojekt. Das Ganze läuft noch 2 Jahre. Wir sind seit 1,5 Jahren zugange und wir werden dann Ende 2015 unsere Endberichte verfassen. Wissenschaft ist ja eine sehr geduldige Angelegenheit.